Wir lesen wieder einige Verse weiter. Ich fange nochmal mit dem Vers 17 im dritten Kapitel an, bis Vers 21. Und da wird uns ja auch aufgezeigt, dass Kompromisse nicht weiterhelfen. Der Apostel schreibt: Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich's auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Beim Neulesen dieses Abschnitts dachte ich so dabei, konnte sich der Apostel Jesu Christi so irren? Mit sonderlichen Vollmachten ausgestattet? Und ich kann mir lebhaft vorstellen, dass auch die Philipper so gedacht haben. Ist er nun Apostel oder ist er nicht Apostel? Ist er ein Berufener vom Herrn, erfüllt mit dem Heiligen Geist, voll des Geistes, um Pionierarbeit zu leisten oder nicht? Wie kann diesem Gefäß passieren, dass er auf der einen Seite von Leuten spricht, die er empfiehlt, den Gläubigen, horcht auf sie und nachher sagen muss, horcht nicht mehr auf sie? Wie kann er sich so irren? Wie kann er plötzlich sagen, dass diese, von denen er meinte, sie würden im Glauben stehen, Fleischliche sind, irdisch Gesinnte sind, deren Ende die Verdammnis ist? Sind es denn solche, die vorher anders waren als nachher? Nein. Hier wird einfach dieses Geheimnis angesprochen, dass Jesus Christus bereits vom Werdegang auf dieser Erde zum Himmelreich gesagt hat in Matthäus 13. Selbst ein Apostel hat nicht den letzten Durchblick. Er kann vieles erkennen, aber auch nicht alles. Er kann im Namen des Herrn reden, so wie die Propheten auch des Alten Testaments, ohne oftmals alles zu wissen, was damit in Verbindung steht. Das sind auch wir. Wir sind Prediger im Leben, in der Art und Weise des Lebens, wissen aber oftmals gar nicht, was wir damit tun und erreichen. Was vielleicht ein Gespräch mit einem Menschen für Auswirkungen hat, dass vielleicht Hunderte durch dieses eine Gespräch zum Glauben kommen. Oder wiederum andere, mit denen wir gesprochen haben, nur entlarvt werden durch Gottes Geist, dass sie nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Ich lese uns mal Matthäus 13, wie der Herr ihm auch mahnt. Und ich möchte das gerade hier so in einer hohen Potenz sagen, dass selbst der Apostel sich augenscheinlich irrte mit seinen guten Vorschlägen, die er im Blick auf andere Menschen machte. Matthäus 13 spricht der Herr in einem Gleichnis ab Vers 24. Und sagt, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat aufwuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein. Damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Der gute Samen des Evangeliums wird ausgestreut und bringt auch Pflanzen und Frucht hervor. Die Gemeinde wächst, aber des Nachts, und das will hier dieses Gleichnis des Herrn Jesus sagen, kommt auch ein anderer und sät was dazwischen. Am Anfang, wenn alles noch klein aufgeht, sieht eins wie das andere aus. Und man denkt, ach, da sind doch auch gute Gaben. Hört mal auf den, die Pflanze wächst sogar ein bisschen schneller als die andere. Aber wenn ein gewisses Wachstum erreicht ist, dann erkennt man den Unterschied an der Frucht und sieht plötzlich, die Pflanze ist ja gar nicht auf dem richtigen Acker. Da hat jemand eine schlechte Pflanze dazwischen gesät. Und hier dann die Frage, wenn wir nicht die rechte Unterscheidung haben können, sollen wir einfach anfangen, schon mutmaßend auszuraufen? Nein. Paulus zeigt hier, man kann sich revidieren und das, was man zuerst als gut empfand, jetzt plötzlich sagen, es war gar nicht gut. Es sah zuerst gut aus. Jetzt sage ich euch von denen, wo ich vorher schon geredet habe, schaut auf sie, schaut nicht mehr auf sie. Schaut nicht mehr auf sie. Denn sie sind irdisch gesinnt. Hier steht, der Bauch ist ihr Gott. Und das ist ein Sammelbegriff für materielle irdische Gesinnung. Sie wollen sich nur an euch bereichern. Sie suchen nur das Gute von euch für sich, aber sie wollen euch nicht dienen. Im Judasbrief wird das auch nochmal parallel aufgezeichnet, wo Judas ja schreiben wollte, er sagt, am liebsten würde ich von unser aller Heil schreiben. Das wäre ja das Beste. Wir könnten das übertragen auf dieses Gleichnis Jesu. Am liebsten würde ich von dem guten Samen reden, der da aufgeht, den Jesus ausgestreut hat und der auch gute Frucht bringt. Aber es ist zu manchen Zeiten nötig, auch von dem plötzlich sich entlarvenden Unkraut zu reden. Und das wollte der Apostel auch der Gemeinde zu Philippi deutlich machen, ihr müsst im Wachzustand bleiben, damit ihr in der Unterscheidung leben könnt zwischen dem, was wahr ist und was nicht wahr ist. Im Judasbrief, also schon im ersten Vers, im dritten Vers heißt es, ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es aber für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist, so wie es Paulus sagt, ihr Bauch ist ihr Gott und die Verdammnis ist das Ende dann bei ihnen. Es sind Gottlose. Sie waren also nicht bei euch und von euch. Sie haben sich eingeschlichen. Ihr konntet das nur noch nicht erkennen gleich. So wie die kleinen Pflanzen, die sahen erst mal gleich aus. Sie sind Gottlose, missbrauchen die Gnade, steht hier. Die Gnade unseres Gottes. Für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus nicht. Den Namen, den nennen sie auch, aber den Inhalt des Namens, die Gesinnung in dem Namen, die verleugnen sie. Ich will euch aber erinnern, obwohl ihr dies schon wisst, dass der Herr, nachdem er dem Volk das eine Mal aus Ägypten geholfen hat, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten. Da entlarvten sich auch plötzlich etliche, die gar nicht mitzogen im geistlichen Sinne mit dem Volk. Und da heißt es dann hier von diesen, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleichermaßen wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel Gesetz, und leiden die Pein des ewigen Feuers. Ebenso sind dann auch die Nebeneingeschlichenen, die Träumer, die ihr Fleisch beflecken, die jede Herrschaft verachten und die die himmlischen Mächte lästern. Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Diese aber, die lästern alles, wovon sie nichts verstehen, was sie aber von nur aus Natur aus erkennen, wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie. Und dann heißt es weiter: Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen, sie prassen ohne Scheu, weiden sich, sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, deren Los die dunkelste Finsternis in Ewigkeit ist. Und so geht das dann weiter. Das wird also auch in der Bibel beschrieben als ein Signal, auch darauf zu achten. Die Gemeinde zu Philippi war also nicht nur gefährdet durch die Anfechtung, durch die Verfolgung, durch die Verachtung und dadurch vielleicht in die Resignation geführt zu werden, sondern auch unterwandert zu werden. Solche, die sich als Kinder Gottes ausgeben und keine sind, die einfach dabei sind und fleischliche Gesinnung infiltrieren, versuchen die Gemeinde auf den Boden der fleischlichen Gesinnung und des Verderbens wieder zu ziehen, sich an ihr zu bereichern, sie herauszufordern, wieder in das weltliche Leben zu gehen und vieles andere. Die Schrift verschweigt uns das nicht. Deswegen, weil das auch ein Geheimnis ist, dass der Herr Jesus in diesem Gleichnis Matthäus 13 darlegte, konnte selbst der Apostel auch irren, als die Pflanzen noch so klein waren. Es ist ein Geheimnis, dass Jesus Christus, dass der lebendige Gott allein durchschaut, von A bis Z, wir aber nur gelegentlich mitbekommen. Und wenn wir es mitbekommen, sollen wir uns dieser Sache nicht gleich machen, sondern davon freihalten, wie es der Apostel sagt: Ich sage jetzt mit Tränen, sie sind Feinde, Feinde des Kreuzes Christi. Nicht, dass sie von dem Kreuz nicht reden, doch, aber den Inhalt des Kreuzes lassen sie bei sich nicht zu. Sie wollen nicht mitgestorben sein, sie wollen ihr altes Leben nicht abgeben, sondern es behalten und wollen nur mitleben, so wie es auch am Anfang des Johannesevangeliums steht, wo auch von Johannes dem Täufer gesprochen wurde. Da steht deutlich: Es gibt viele, die wollten nur eine kleine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Sie wollten nicht selber das Licht, sondern nur mitgenießen, aber nicht voll dabei sein. Auch das ist eine große Gefahr. Und je mehr wir in die Endzeit hineinkommen, desto stärker werden auch diese Formen der Anfechtung. Ihr Ende, hier wird deutlich gesagt, ist die Verdammnis. Ihr Ende ist die Verdammnis. Hier wird also schon ein Vorab-Urteil offenbar gemacht, weil die Gesinnung derer, die hier beschrieben werden, die nebeneingeschlichen sind, von vornherein eine antigöttliche ist und bleiben wird. Und Gott erkennt das. Und durch den Heiligen Geist konnte Paulus das dann schon, dieses Vorab-Urteil, sagen. Sie sind Feinde des Kreuzes. Paulus war ja ein berufener und gesandter Apostel, eben wie ich sagte, ein Bevollmächtigter, um die gläubig gewordene Gemeinde in der Wahrheit zu unterweisen. Und er drängte auch die Gläubigen dazu, durch den Heiligen Geist unbedingt in der Heiligung zu leben, darin gefestigt zu werden, damit sie nicht durch falsche Einflüsse von dem Weg der Nachfolge Jesu abgehalten werden und nicht in Kompromisse verfallen, die ihr Glaubensleben schmälern, rückläufig werden lassen und zerstören. Auch wenn es um die Frage der Einheit geht, soll nicht jeder Kompromiss eingegangen werden. Nicht jeder Kompromiss soll gestattet werden bei denen, die sagen, ich bin doch auch gläubig, sondern es soll geprüft werden, ob dieser Kompromiss der Einheit auf dem Boden der Heiligen Schrift und im Kreuz stattfinden kann. Mir fällt da auch dieses Beispiel ein, nachdem das Reich Israel geteilt worden ist. Da gab es das Nordreich und Jerobeam hat dem Nordreich wiederum Baalsdienst, da kommen wir nachher auch kurz zu, gestattet, Götzendienst. Und dann wurde ein Prophet hingeschickt, einen Namenlosen, so heißt es, der Name wird nicht genannt. Und er musste gegen den Altar des Baals weissagen. Und weissagte, dass dieser Altar zerreißen wird, Gott wird das strafen und die Gebeine derer der Baalspriester werden einst durch einen kommenden König ausgegraben und auf den Altar verbrannt. Hier ist also die Kremation angesprochen. Kremation, ein Gericht. Und der König sagte dann, greift ihn. Wer wollte das nicht hören? Und sein Arm blieb steif. Und als er merkte, dass er vollmachtslos war, bat er diesen Propheten, um Gott zu bitten, dass er wieder seinen Arm zu sich nehmen konnte, und der tat es. Aber was ist das Eigentliche? Dieser Prophet hatte den Auftrag, nicht denselben Weg wieder zurückzugehen, den er gekommen war. Auch nicht irgendwo einzukehren, Brot zu essen und Wasser zu trinken. Jetzt hörte ein anderer Prophet von diesem wunderbaren Geschehen. Und er wollte ihn unbedingt in sein Haus holen. Und dann ging er zu ihm und sagte, komm in mein Haus. Und der sagte, nein, der Herr hat gesagt, ich soll anderen Weg nach Hause gehen und kein Brot essen und Wasser trinken. Und dann sagte dieser Mann, ich bin auch gläubig und ein Prophet. Der Herr hat mit mir auch gesprochen, komm in mein Haus. Da ließ sich der andere kompromisshaft überreden und ging tatsächlich zu dem Gläubigen ins Haus. Was passierte? Nachdem er gegessen und getrunken hatte und auf dem Esel ritt, fand ihn ein Löwe und tötete ihn. Ich bin doch auch gläubig. Kannst du doch mit mir den Kompromiss eingehen? Wenn du doch den Weg vom Kreuz kennst, dann bleibe bei dem Weg des Kreuzes. Paulus sagt, die anderen hier, die euch verführen wollen, sind Feinde des Kreuzes. In dem Falle war der Prophet, der ihn verführt hat, ein Feind der Botschaft, die Gott dem Propheten, dem Namenlosen, gesagt hat. Und er ging einen Kompromiss ein, weil er eben sagt, nein, schließlich bin ich auch gläubig, wir können doch eins sein, nicht? Und er war getötet, nicht weil der Löwe ihn fressen wollte. Der Löwe lag daneben, der Esel stand auch da, der wurde nicht gefressen, der Mann auch nicht gefressen, sondern da war das Gericht. Und was war das Schlimme dabei? Dieser Mann konnte von Gott im irdischen Dienst nicht mehr gebraucht werden. Kompromisse führen dann oft dazu, dass wir vollmachtslos werden, nicht mehr gebraucht. Das ist eine große Gefahr, die auch bei den Philippern gegenwärtig war, denn Paulus sagte, ich muss darüber sogar weinen. Ich habe euch Leute empfohlen, über die ich jetzt weinen muss. Und es tut mir leid, dass ich das getan habe. Und jetzt kommt raus, dass sie Feinde des Kreuzes sind. Also, auch nicht um das Wort der Einheit mit anderen Gläubigen ist der Kompromiss erlaubt, wenn dabei die Wahrheit in Jesus angetastet wird. Wenn die Wahrheit angetastet wird, ist kein Kompromiss erlaubt. Wenn wir nochmal ins Alte Testament hineinschauen. Wir haben ja gerade neulich so ein schönes Bild gesehen von dem Standbild, das Elia darstellt, wie er die Baalspriester am Bach Kishon töten sollte. die ein falsches Gotteszeugnis gaben und das Volk Israel verführte. Und da heißt es in 1. Könige 18, als die Trockenzeit, die 3,5 Jahre zu Ende ging, die vorher Elia prophezeien musste als Strafgericht, und er jetzt nun sich auch dem König Ahab zeigen wollte und dem Volke Israel, er versammelte sie und ließ sie versammeln am Berg Karmel. Und dann trat er zu allem Volk in Vers 21, 1. Könige 18, und stellte folgende Frage: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie lange wollt ihr den Kompromiss eingehen und versuchen, beides miteinander zusammenzubringen? Ist der Herr Gott, dann wandelt ihm nach. Ist aber Baal Gott, dann wandelt ihm nach. Aber den Kompromiss, den ihr versucht zu machen, Baal und Gott, das geht nicht. Die Trockenzeit hat es euch bewiesen, so hätte er sagen können. Und das Volk wusste, dass er recht hatte. Denn es steht da geschrieben, sie antworteten ihm nichts. Sie waren betroffen. Sie antworteten ihm nichts. Aber diese Frage sollte nicht ein erneutes Gericht über das Volk Israel bringen, sondern sie herausfordern, einseitige Entscheidung zu treffen. Denn nachdem sie das gehört haben und nichts antworteten, sagte Elia: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450. So gebt uns nun 2 junge Stiere und lasst sie wählen, einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen, dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und euch auch kein Feuer daran legen. Ihr ruft den Namen eures Gottes an und ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk redete plötzlich und sprach: Das ist recht. Also vorher waren sie betroffen. Ja, wir leben leider in einer Kompromisshaftigkeit. Wie kommen wir da heraus? Ja, wir wollen uns zu dem rechten Gott bekehren. Und Elia sprach zu dem Propheten Baals: Wählt ihr einen Stier, richtet zuerst zu, denn ihr seid ja viele, und ruft den Namen eures Gottes an und legt kein Feuer an das Opfer. Sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu, riefen den Namen Baals an von Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, Baal, erhöre uns. Aber es war da keine Stimme noch Antworten, und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als nun es Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach: Ihr müsst lauter rufen, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder er hat zu arbeiten oder ist über Land oder vielleicht schläft er, dass er aufwacht. Ruft doch bitte lauter. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Nicht? Das kennen wir ja auch aus den okkulten Zeremonien, dass die Leute sich ritzen und stechen und hauen und so weiter, kasteien, um den Geistern Blut zu spenden. Aber als der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Und da war keine Stimme noch Antwort, noch einer, der da aufmerkte. Da sprach Elia zu allem Volk: Nun kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der 12 Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war. Gesagt wurde: Du sollst Israel heißen, und baute von den Steinen ein Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her ein Graben, so breit wie 2 Kornmaß aussaat, und richtete das Holz zu, zerstückte den Stier, legte ihn aufs Holz, und Elia sprach: Holt 4 Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach: Tut's noch einmal. Und sie taten's noch einmal. Und er sprach: Tut's zum dritten Mal. Und sie taten's zum dritten Mal. Das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde auch voll Wasser. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder sich zu dir kehrt, also raus aus dem Kompromiss. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Also, sie wurden aus dem Kompromiss herausgeholt. Diese klare Entscheidung. Und dann lesen wir danach, dass danach die Baalspriester getötet worden sind. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Nicht? Und Paulus rief hier auf, auch diese Gemeinde, ich sage euch jetzt von denen, denen ihr nicht mehr nachfolgen sollt, bleibt bitte in der Entscheidung. Auch wenn sie sagen, sie glauben an Jesus, sie sind Feinde des Inhalts des Kreuzes. Die anderen sagen auch Herr. Und der Herr Jesus sagte in Matthäus-Evangelium, nicht alle, die Herr, Herr sagen, sind wirklich dabei. Sie kommen nicht alle ins Himmelreich, bloß weil sie Herr sagen. Wir hatten einen Dirigenten in Berlin, der hieß auch Jesus, aber er war nicht Jesus. Und alle haben natürlich geklatscht, Jesus, wunderbar. Und da denkt man dann vielleicht, dass das eine christliche Versammlung war. Dabei war es nur eine Opernaufführung. Der hieß Jesus. Und so rufen manche Jesus, aber sie meinen nicht den Jesus, der am Kreuz sein Leben für uns gelassen hat, damit wir mitgekreuzigt sind, damit wir mitsterben und wir mit auferstehen. Den meinen sie nicht. Also nicht Kompromiss um jeden Preis. Elia rief auch zur Entscheidung auf. Ist der Herr Gott? Dann wandelt, also ganz praktisch, dann lebt praktisch mit ihm. Nicht nur im Lippenbekenntnis, das haben wir ja auch heute Morgen betrachtet, ja, nicht nur im Lippenbekenntnis, sondern dann wandelt mit ihm. Lebt praktisch mit ihm. Ihr könnt nicht auf beide Seiten hinken. Wenn diese einmalige Erlösung, und sie ist ja auch einmalig, wie sie im Hebräerbrief 10, Vers 10 und 14 beschrieben wird, dass durch ein Opfer alle vollendet sind in Ewigkeit, die dieses Opfer im Glauben annehmen. Also es braucht kein neues Opfer. In Ewigkeit ist die Sünde getilgt, in Ewigkeit ist die Erneuerung geschehen. Ja? Wenn diese einmalige Erlösung in Jesus Christus von irgendjemand oder etwas angetastet wird und die Gnade Gottes allein nicht mehr genügen soll, dass man etwas noch hinzutun soll und die Heilige Schrift nicht mehr allein der Maßstab sein soll, sondern Zusatzbücher, dann ist auch die Einheit zwischen dem allgemeinen Gläubigen, der auf der einen und anderen Seite nicht mehr möglich. Das Aushängeschild dieser, ich nenne es mal so, christlichen Irrlehren besteht auch darin, dass immer noch etwas zur Bibel hinzugegeben wird. Ja, wir können ja diese Bewegung, haben wir auch in Berlin, der letzten Heiligen der christlichen Kirche, ja, in dieser Zeit, die letzten Heiligen sind die Mormonen. Sie sagen, wir haben die Bibel, die kommen mit der Bibel. Aber wir haben noch ein ergänzendes Buch, was das noch ein bisschen erläutert. Und dem müssen wir auch glauben. Etwas hinzutun. Die Bibel reicht nicht aus. Oder eben auch andere, wo die Prophetin Ellen White noch viele Bücher geschrieben hat aus ihren Visionen und prophetischen Reden. Die müssen wir dazu tun. Die Bibel reicht nicht aus. Oder, ja, da könnten wir viele aufzählen, immer noch Schriften dazu. Das allein ist das Entscheidende. Die einmalige Erlösung in Jesus Christus genügt. Die Bibel, die Heilige Schrift, ist der alleinige Maßstab, dürfen wir uns nicht schmälern lassen, auch nicht durch ergänzende Schriften. Und das war der Tenor auch bei der Reformation. Den Tenor, den Luther auf den Leuchter stellen durfte, soli fide, allein durch den Sohn, allein durch Christus, sola gratia, allein aus Gnaden, sola scriptura, allein die Schrift, allein die Schrift, immer dieses allein, lasst nichts hinzukommen, lasst nicht sagen, Christus und, ja, Christus und vieles andere mehr. Wahre Einheit unter den Gläubigen kann nur in diesen biblischen Stücken entstehen. Gottes Gnade in Jesus allein und der Maßstab seines Wortes ist verbindlich. Nicht nur jetzt in dem Brief an die Philipper, sondern eben für alle, die Jesus folgen wollen. Auch heute boomt das Geschäft mit dem Religiösen. Also manchmal sind ja doch Gläubige, und das tut mir eigentlich so leid, so richtig zugepowert mit dem religiösen Kram. Ja, ob das nun Tassen, Teller, Bücher oder weiß ich was ist, alles mit, sie sind ja so beschäftigt jetzt mit diesem ganzen religiösen Drumherum, die kommen überhaupt nicht mehr zur Schrift. Und die anderen machen Geschäfte mit den Gläubigen, ziehen ihnen das Geld aus der Tasche. Und wenn das Geschäft nicht mehr klappt, wird ein anderes aufgemacht. Ja? Management. Wie kriegen wir das Geld bei den Gläubigen aus der Tasche? Wenn die nicht ein Buch kaufen, dann verkaufen wir es per Kilo. Dann machen wir Kilopreise. Ja, das ist alles real heute. Ja? Hauptsache, wir können ihr Geld haben. Hauptsache, es geht uns gut. Und wenn dann plötzlich mal hinter die Kulissen geschaut wird, was da dann an Unarten, Unkeuschheit und alles Mögliche geschieht, dann sind wir erstaunt. Was? Von den Leuten haben wir gekauft? Ja, das ist das, was Paulus hier sagt. Sage ich jetzt auch mit Weinen, sagt er. Ich habe es vorher euch empfohlen, aber nun muss ich sagen, nehmt Abstand. Lasst euch an Gottes Wort genügen. Lasst euch an Christus genügen. Die anderen wollen euch doch nur ausnutzen, so wie im Judasbrief. Die kommen nur nebenein, die wollen euch rauben. Das, was ihr habt. Paulus warnt davor und ermahnt zugleich, nur schriftorientiert zu wandeln und zu handeln, denn das ist das Sicherste, das Richtigste und wir können sagen, auch das materiell Billigste. Es kostet nichts. Man wird nicht besser durch die Dinge, die drumherum uns einholen wollen. Wenn das Wort Gottes uns nicht mehr speist, speist uns nichts. In einem Lied heißt, wenn das Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Ja, wenn das Wort nichts mehr ausrichtet, richtet gar nichts anderes überhaupt etwas aus an uns. Deswegen dürfen wir so einfältig werden und sagen, das Wort genügt mir, die Bibel genügt mir. Ich sage nichts dagegen, dass manche Gedankenanstöße nicht hilfreich sein könnten. Wir zum Beispiel in früheren Zeiten am Anfang des Glaubens, man war ja verstrickt in der Welt in verschiedenen Bereichen, konnte sie nicht so richtig einordnen, wie sind die eigentlich im Geistlichen zu sehen. Und da hat der Herr das gefügt, dass wir durch manche Geschwister manches Taschenbuch in die Hand bekamen, was genau in unsere Fragesituation sprach. Und uns Anstöße gab zum Weiterdenken. Und dann kam aber der Zeit, wo diese Anstöße nicht mehr nötig waren, wo wir sie direkt aus dem Wort gekriegt haben. Und dann haben wir auch nicht mehr danach gejagt, nach dem, was uns der Herr nicht zukommen lassen wollte. Paulus weist also auf sich und die, die so gleichgesinnt sind, als Vorbild in der Nachfolge hin. Damit meinte er nicht, und das haben wir ja schon heute Morgen auch angesprochen, nicht seine Person, sondern den Inhalt des Glaubens, seine Gesinnung. Wenn er sagt, folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Die so leben, die den Inhalt auch zeigen von dem Glauben, den Inhalt des Kreuzes, das wollte er damit sagen. Alles, was er in Mission und Evangelisation und aufbauender Lehre in der Gemeinde tat und sagte, war allein Jesus orientiert. Er rief die Menschen heraus, sich Jesus anzuvertrauen. In 1. Korinther 4, 15 spricht er nicht, ich habe euch zu Christen gemacht, sondern ich habe euch gezeugt in Christus. Ich habe euch gerufen und ihr seid in Christus die neuen Kreaturen geworden durchs Evangelium. Das heißt, der Maßstab Gottes in seinem Sohn war bei denen, die wirklich gläubig geworden sind, die alleinige Richtschnur in der Evangeliumsverkündigung, in der Evangelisation. Paulus zeigte in Wort und Tat, dass er sich selbst und alle, die Jesus lieben, diesem Evangelium unterstellen. Also er predigte nicht nur das Evangelium, sondern sagt, ich unterstelle mich diesem Wort Gottes auch. Und das sollt ihr annehmen, nicht mich, sondern das, worunter wir uns alle beugen, das Wort des Evangeliums. Und darum schreibt er auch, jetzt nochmal auf das Zeugnis zurückzuführen, dass er auf sich weist, folget mir nach und denen, die so leben, schrieb er auch an Titus, Titus 2, Vers 7 und 8. In allen Dingen sei so, stelle dich selbst zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit. Also der Aufruf Titus, beuge dich in allem selbst unter das Evangelium, damit zum Vorschein kommt, was der Inhalt des Kreuzes ist, dass an deinem Leben das zu sehen ist. Denn das ist das Zeugnis. Mit heilsamem und untadeligem Wort, damit die Widersacher beschämt werden und nichts Böses haben, dass er uns oder dass sie uns nachsagen können, dass der Widersacher keine Handhabe hat. Denn ich denke immer wieder auch an dieses Wunder vor der Tür der Schönen, Jerusalem. Das geschah durch Petrus und Johannes, die zum Gebet gehen wollten, diesen Gelähmten dort vorfanden und sagten, Gold, Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. So, was geschah? Dieser Gelähmte im Namen Jesu Christi wurde geheilt, stand auf. Die Pharisäer versuchten, die Evangeliumsverkündigung einzudämmen. Aber sie konnten es nicht. Warum? Wir können die Tat nicht leugnen. Wir können das sichtbar gewordene Leben nicht leugnen. Wir könnten die Worte vielleicht leugnen. Aber das sichtbar gewordene Leben können wir nicht leugnen, das beweist sich selbst. Und das ist genau das, was Paulus hier schreibt, ja? Indem er sagt, das, was dann sichtbar wird, wenn wir uns unter das Evangelium beugen, dann wird eben durch die Lehre, durch Ehrbarkeit, das untadelige Wort einen Wesenszug, ein Leben des Glaubens sichtbar, woran der Bösewicht nicht rütteln kann. Er wird daran zu schanden. Wenn er dann sagen würde, das Wort stimmt nicht, würden die anderen sagen, wieso? Ich sehe es doch. Ja, und das ist diese Herausforderung. Das meint Paulus im Blick auf sich, aber auch im Blick auf Titus und natürlich im Blick auf alle Gläubigen, dass sie diesen Inhalt zulassen sollen. Denn dieser, wir haben ja auch von den Schwestern gesprochen, dieser stille, sanfte Wandel, die sind zu beneiden, die Schwestern, ne? Dass Menschen gläubig werden, einfach ohne Worte. Wir Männer, wir machen gerne so viele Worte, weil wir das alles so erklären wollen, ja, mit dem Verstand, so um drei Ecken rum und so. Ja, und da steht geschrieben, die Frauen, die haben die Gabe dann, wenn sie beim Herrn bleiben, dass sie ohne Worte sogar Menschen zum Glauben ziehen. Wunderbar, ja. Einfach, weil man etwas sieht, das ist so überzeugend, da brauchen die gar nichts mehr sagen. Und schon sagen, ja, wenn das so ist, praktisch, na, dann will ich auch zum Herrn kommen. Und das Wunderbare oder noch bessere daran ist, dass da geschrieben stand, dass nicht Frauen dadurch andere Frauen gewinnen, sondern sogar Männer. Also ja noch getoppt, also noch mehr. Sogar Männer. Ja, Männer, die ja immer mit ihrem Ratio dann, ach, die Frauen, die wissen das ja nicht so, ja, mit ihrem Ratio immer dagegen arbeiten, die werden plötzlich weich und die sehen auch was. Und die werden sogar gewonnen. Die Starken, die werden dann zum Raube. Ganz wunderbar. Das ist also dieses lebendige Zeugnis. Dem kann der Satan nicht mehr widersprechen, weil es sichtbar ist. Paulus segnete aus der Abhängigkeit vom Herrn die Gemeinde, dem Nächsten, so wie auch Petrus das betonte in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 2 und 3, weidet die Herde Christi von Herzensgrund, nicht herrschen. Die anderen, die neben einschleichen, die herrschen. Die nehmen euch aus, die wollen über euch herrschen. Das kann man so schon manchmal erkennen. Und ich weiß, dass in Berlin, da sind wir ein Sammelsurium von christlichen Gemeinden. Ja, da haben wir fast alles, was es so in der Welt gibt. Fast alles. Und da gibt es dann auch, oder gab es dann auch Gruppen, wir haben das ja seit Jahrzehnten durchlebt, wo augensichtlich ein falscher Weg eingegangen oder begangen wurde und man wollte den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Man hat dann so gesagt, nicht, also wenn du zu den 7000, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben, gehören willst, dann musst du 1000 D-Mark geben. Dann gehörst du zu dem Club der 7000. Mit anderen Worten, die anderen haben offenbar ihre Knie vor Baal gebeugt. Man brauchte nämlich das Geld. Und man hat Ratschläge gegeben, dass man sogar die Frauen, die längeres Haar haben, die könnten das ja abschneiden lassen und zum Perückenmacher bringen und das Geld spenden. So, und wenn jemand sagt, na, aber das kann doch nicht so sein. Man kann doch jetzt nicht die anderen in die Ecke schieben und sagen, du bist jetzt jemand, der die Knie vor Baal gebeugt hat, bloß weil du keine 1000 Euro hast. Ja, und weil du dir die von keinem leihen kannst. Wenn man das dann äußerte, dann kam die Herrschsucht. Wenn du das jetzt sagst, dann begehst du die Sünde wie den Heiligen Geist. Dann bist du verdammt. Das durfte nicht gesagt werden. Versteht ihr? Das ist das, was Petrus hier sagt. Herrschen ist nicht diese Weise, die Christus geboten hat, sondern weiden, einladen, Zeugnis geben. Natürlich dieses, was ich hier so nur am Rande angetönt hat, ist auch schmählich untergegangen. Es wurde später entlarvt, dass es nicht von Gott war. Aber so gehen viele voran, auch in unserer Zeit. Auch die Sekten, das ging ja dann durch die Medien, ich sage ja gar nichts Besonderes, diese Bhagwan-Sekte oder Kinder Gottes, wo die Menschenkinder ausgenommen worden sind und die fuhren dann alle die Religionsstifter mit Kettle-Jacks, mehreren an der Zahl durch die Gegend und Willen haben sie gekauft. Das ist das, Bereicherung. Süße Worte, Liebe, von Gott reden, die Menschen einlullen und ihnen das Geld aus der Tasche ziehen. Aus der Abhängigkeit, sagt der Apostel Paulus und auch Petrus, müssen wir einander segnen, aus der Abhängigkeit von Jesus. Und die Abhängigkeit von Jesus heißt, wie es Petrus sagt, werdet Vorbilder der Herde. Folget denen nach, die nach dieser Art leben. Werdet Vorbilder. Zeigt ihnen, wie es ist, wenn man Jesus wirklich im Kreuze folgt. Wer aus der Abhängigkeit von Jesu Christi und seinem Kreuz die Einheit in der Gemeinde sucht, hält nicht nur auf, also wer sie nicht so sucht, ja, der hält nicht nur auf, sondern der verführt. Wer die Einheit nicht im Kreuz Christi mit den anderen sucht, hält in Wahrheit die Gemeinde auf. Er wird genannt Feind des Kreuzes, fleischlich gesinnt, irdisch gesinnt, Bauch ist zum Gott und die Verdammnis schläft nicht. Gott in Jesus Christus soll der Maßstab sein, dem wir uns unterstellen. die eigene Verwirklichung, der eigene Maßstab muss fallen. Ich will jetzt nicht näher auf Details eingehen, das kann jeder für sich einordnen, wo er vielleicht in seiner Umgebung so etwas gefunden hat. Es gab es zu aller Zeit. Luther hatte damit in der Reformation auch zu tun, da kamen aus Zwickau Propheten, die haben gesagt, lieber Luther, die Bibel kannst du wegschmeißen. Ja, brauchen wir nicht. Die Zwickauer Propheten, ist in der Kirchengeschichte bekannt auch. Und die sagen uns, wir brauchen nur den Geist, nicht die Bibel. Was sagte Luther? Ich haue euren Geist auf die Schnauzen. Das Gotteswort ist allein verbindlich. Die Bibel, die Heilige Schrift. Und sie schmissen sie weg. Sie sagten, nein, nur der Geist wird das offenbaren. Sie hatten nicht mehr den Orientierungsmaßstab an dem Worte Gottes. Kreuzesfeinde, das sind auch die, die sich in heidnischen Religionsübungen ergötzen, sich selbst kasteien, wallfahrten, sich in Toten- und Menschenkult begeben, in Anbetung, Betrachtung von Statuen und Bildern und dergleichen. Das sind auch Kreuzesfeinde, die sich sogenannte gottgeweihte Gegenstände zum Lebensmaßstab werden lassen, als Beschützer. Das sind auch feindliche Dinge. Der Herr hat das ja alles schon seinem Volk auch sagen müssen, dem Volke Israel, und das soll uns ja auch eine Mahnung sein. Ich lese mal Jeremia 23. Da wird deutlich gesagt, wenn ihr mein Wort habt, dann haltet euch an das Wort. Gut, wenn ihr meint, ihr sollt träumen, bitte dann träumt. Aber verwechselt das nicht, Wort Gottes, mit euren Träumen. Jeremia 23, ab Vers 25. Ich lese mal schon die zwei Verse davor. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich nicht der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lügen weissagen und ihres Herzens Trug weissagen? Und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle seine Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich denn Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Darum siehe, ich will an diese Propheten, spricht der Herr, die mein Wort stehlen, einer dem anderen. Also hier gibt es so eine unglaublich religiöse Vermischung, wenn man abweicht vom Wort des Herrn. Der eine hat immer geträumt und geht dann nach den Träumen, der andere hat einen fetischen religiösen Gegenstand und hält sich daran. Der Herr sagt, gilt denn mein Wort nicht mehr? Passt auf, dass euch das Wort nicht gestohlen wird, wie es hier heißt. Gestohlen wird. Ja? Ihr Gott, die das stehlen wollen, ist der Bauch, das irdische Leben. Sie suchen das leibliche Wohl, leben im religiösen Gewand, sammeln Geld, um sich selbst zu versorgen und nicht das Werk des Herrn zu treiben. Römer 16, Vers 17 bis 18 können wir nochmal dazu auch lesen. Ist ja auch ein Brief des Apostel Paulus durch den Heiligen Geist geschrieben. Letzte Kapitel im Römerbrief ab Vers 17. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Also wiederum ein Wort, das zum Aufpassen und zur Wachsamkeit ruft, deutlich zu unterscheiden, was ist das Wort Gottes. Viele bringen ja, das macht ihr jetzt ja auch, machen wir ja auch, in die Versammlungen die Bibel mit und lesen dort nach. Das ist sehr wichtig. Kann ja jeder was von der Kanzel erzählen. Kann ja jeder was sagen. Prüfet, ob es sich so verhielte. Eine Gemeinde in der Apostelgeschichte zu Beröa, die tat das. Die hat sogar geprüft, ob das richtig ist, was der Paulus sagt. Die hat nicht einfach angenommen, der Paulus, ne, ist ja Apostel, der wird das doch als richtig sein. Sie forschten in der Schrift, ob das stimmt, was der sagt. Müssen wir sehen, das müssen wir in der Schrift wiederfinden. Wenn es nicht wiederzufinden ist, dann wollen wir den Paulus überhaupt nicht mehr anhören. Wir müssen das finden. Manchmal wird man ja so direkt dann gefragt, ich freue mich darüber, bin dann vielleicht manchmal auch verlegen, wenn ich nicht genau Antwort geben kann, dass denn so ein Bruder, der im Werden und Wachsen ist, gesagt, wo steht denn das, was du da gesagt hast? Oh, sei, ja, muss ich, ja, entschuldige, muss ich erst die Konkordanz holen, ja, dann sage ich dir die Stelle, das steht wirklich da. Weiß ich nicht immer den Vers so genau, ich bin da nicht so bewandert, ja. Aber ich finde es auf der einen Seite gut, diese Nachfrage. Steht das wirklich in der Schrift? Wenn ja, dann nehme ich es an. Wenn nein, dann kannst du reden, was du willst. Da höre ich überhaupt nicht mehr zu. Ja? Das brauchen wir mehr in dieser Zeit. Prüfen, ob das, was uns dort geredet wird, auch wirklich mit der Schrift übereinstimmt. Das setzt natürlich auch voraus, dass wir dann die Bibel lesen. Ja, sonst können wir das ja auch nicht prüfen. Diese Ehre der Falschen, die da Ehre suchen an dem Nächsten, wird zur Schande. Sie meinen, in der Freiheit Christi leben zu können, so wie alle anderen, geben aber stattdessen ihren fleischlichen Wünschen und Vorstellungen Raum. Und das wird auch offenbar gemacht. Es ist so eigentlich tragisch, so zu lesen. Ich lese das nicht so gern, aber man muss es lesen, um auch innerlich wach zu bleiben und den Unterschied immer wieder zu sehen und nicht in falschen Kompromiss zu kommen. Lesen wir in 2. Timotheus 3, Vers 5, was da alles möglich ist. Wir denken, das ist nur einfach im Heidentum möglich, das kann in der Gemeinde Jesu überhaupt gar nicht stattfinden. Also in den christlichen Gemeinden kann es nicht stattfinden. Aber wenn wir das dann lesen, was da wirklich stattfindet, weil nämlich etwas, und das nehme ich jetzt nicht voraus, fehlt, darum kann der geistliche Wandel nicht zum Zuge kommen, dann sind wir doch erstaunt. 2. Timotheus 3, ab Vers 2. Oder ich lese ab Vers 1. Das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Jetzt könnten wir einen Punkt machen und sagen, na ja, das ist ja ein gutes Bild. Das ist ein Bild eben der Welt. Würden wir gut verstehen. Ja, aber jetzt geht's weiter. Diese haben den Schein der Frömmigkeit. Sie tun so, als ob sie dabei sind. Aber etwas verleugnen sie. Die Kraft des Heiligen Geistes verleugnen sie. Und solche Menschen meide. Das heißt, die Kraft, die vom Kreuz Christi ausgeht, das verleugnen sie. Sie wollen alles selbst in die Hand nehmen, selbst religiös sein. Sie scheinen fromm zu sein und machen dabei all das, was hier steht. gegen das Kreuz. Und das ist mitten in den religiösen Gemeinden vorhanden. Das ist das Unkraut, was plötzlich auch mit aufwächst und zu einer bestimmten Zeit offenbar wird. Darum, du sollst wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen. Wachsamkeit ist geboten. Ich komme zum Schluss. Die Gesinnung ist nur auf das Irdische gerichtet. Ihre Sicherheit, die Planung, die Ziele liegen im Zeitlichen und im Materiellen. Sie meinen auch als religiöse Menschen nicht den Himmel in ihren Reden und Tun, sondern sie meinen als religiöse Menschen stets nur die Erde und die Vergänglichkeit, stets die Erde. Wie haben wir gelesen? Sie sind irdisch gesinnt. Sie sind irdisch gesinnt. Ihr Ende ist die Verdammnis. An Timotheus schrieb Paulus deshalb auch weinend, 2. Timotheus 4,10, Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Es ist ja die letzte Aussage über Demas in der Bibel. Wir wissen ja nicht, was mit Demas weiter passiert ist. Das ist die letzte Aussage. Es gibt andere Aussagen, die liegen aber noch 7 Jahre vorher, wo Demas auch mit Paulus mitgegangen war. Aber 7 Jahre später, Demas hat mich verlassen, die Welt wieder liebgewonnen. Dagegen ist die Zielrichtung wahrer Kinder Gottes immer das Himmlische in ihrem Tun, wodurch keine Kompromisse mit dem fleischlichen Christentum möglich sind. Paulus wollte also neu verdeutlichen, dass der Wandel von den wahren Gläubigen geprägt ist davon, ihr Gott ist Jesus allein. Davon sind sie geprägt. Johannes 14,6, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ihr Leben ist geprägt mit der Ehre, die allein in Gottes Wirken liegt, durch Jesus Christus in ihnen. Er ist der Gott, der alles wirkt in allem, wie es in 1. Korinther 12,6 steht. Davon sind sie geprägt. Oder 1. Thessalonicher 2,13, der auch wirkt in euch, die ihr glaubt. Also Gott ist der Wirkende. Und ihre Gesinnung ist auch geprägt vom Heiligen Geist, und zwar im Blick auf die Wiederkunft des Herrn, auf die Begegnung mit ihm, auf die sie sich freuen. Und davon wird auch ihr Reden und Tun geprägt. Und das wird wiederum sichtbar. In der Interlinearübersetzung lautet der Vers 20 und 21 im Philipperbrief so: Aber um unser Gemeinwesen ist in dem Himmel, von woher wir als Retter den erwarten, den Herrn Jesus Christus. Aber unser Gemeinwesen ist in den Himmel, von woher wir als Retter den erwarten, den Herrn Jesus Christus. Das ist das, wovon man redet und worin man lebt. Der verwandelt wird unseren Leib der Niedrigkeit zu einem gleichgestalteten, seinem Leib der Herrlichkeit nach der Wirkkraft, Schöpferkraft, mit der er sich alles unterordnen kann. Also von dieser Freude, der Prägung dieser Freude, sollten sich die Philipper nicht mehr trennen lassen, sei es durch Anfechtung, Verfolgung, Bedrängnis, Verachtung oder nebeneingeschlichene, sondern sie sollten darin bleiben, denn dann kommt auch das Lebenszeugnis nach vorne und nach oben und kann nicht falsch eingeordnet werden, sondern stopft, so wie es an anderer Stelle heißt, das Maul derer, die gegen den Glauben reden. Das Leben beweist sich dann. Was ist das Kreuz? Das Kreuz ist Sinnbild und Ort des Gerichtes, unseres alten Lebens. Wie Jesus an dem Kreuz auf Golgatha gerichtet wurde wegen unserer Sünde, wurden wir mitgerichtet. Das Kreuz ist also ein Sinnbild für den vollbrachten Sieg über unsere Not, Vergänglichkeit, und die Auferstehung ist ein Zeugnis für das neue Leben. Das soll hervorkommen, das soll bleiben, das soll uns bewegen. Suchet, was droben ist, da Christus ist. Und alles, was ihr tut, ihr esst, trinkt oder was ihr tut, 1. Korinther 10, 31, tut alles zur Ehre Gottes, damit ihr nicht in falsche Kompromisse gerät.